Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, wir beschäftigen uns derzeit mit dem Thema des Bundes in der Bibel. Es geht um den Vertrag, den Gott auch mit Menschen gemacht hat, mit uns auch, direkt und indirekt. Und wir wollen uns heute einen Psalm ansehen, der Gottes Gnade und Treue gegenüber seinem Bundesvolk preist. Es handelt sich um den Psalm 103. Psalm 103. Ein sehr, sehr schöner Psalm. Viele der Lieder, die wir singen, stehen auch und kommen aus dem Psalmen, also was wir vorher gesungen haben zum Beispiel. Ne? Das sind viele Dinge, die aus dem Psalm 104 kommen. Und in dem Psalm wird Gott gepriesen, wird Gott für seine Güte, für seine Treue, für seine Allmacht gepriesen. Ich will diesen Psalm lesen, Psalm 103, steht aus 22 Verse, ich lese sie alle. Im Psalm von David: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immerzu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seine Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Lass uns mal kurz beten. Herr, unser Gott, wir brauchen die Hilfe deines Geistes, um den Wert dieses Lobes zu verstehen. Zu verstehen, wer du bist, wie du bist und wie wir sind auch und wie sehr wir auf deine Gnade angewiesen sind. Danke, dass du hier als ein Vater beschrieben wirst, der uns heilt, der uns unsere Sünden vergibt, der uns zu sich ruft, der uns einlädt, auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Und wir danken dir ganz besonders als Gemeinde, dass du das in deinem Sohn Jesus Christus auch verwirklicht hast, In ihm sehen wir, wie groß deine Gnade ist, wie groß deine Wahrheit ist. So bitten wir dich, dass du zu uns heute sprichst, dass du uns segnest, dass du uns hilfst, auch zu hören, was du sagst, es auch zu verstehen, das anzunehmen, und hilf mir auch, deine Worte zu sagen und nicht menschliche Worte. Amen. Ja, der Psalm 103, den wir gerade gelesen haben, ist das erste von vier Lobliedern, die wir am Ende vom vierten Buch der Psalmen, ihr wisst, die Psalmen sind in fünf Bücher gegliedert, und das vierte Buch der Psalmen geht von dem Psalm 90 bis zum Psalm 106, und es geht als Thema hier, in jedes Buch der Psalmen hat ein wichtiges Thema. Es geht in dem vierten Buch der Psalmen um das Thema Königsherrschaft Gottes, dass Gott ein König ist. Ein König ist der Herrsch, der sein Volk nicht vergessen hat. In dem dritten Buch geht es um die Frage, hat Gott vielleicht sein Volk vergessen? Nein, Gott hat sein Volk nicht vergessen. Er herrscht. Er ist da. Er ist nah. Und es ist daher nur angemessen, dass ein Buch, das das Königtum des Herrn preist, mit einem so erhabenen Lobgesang wie Psalm 103 endet hier. Das ist hebräische Poesie. Und wenn wir Gedichte lesen in deutscher Sprache oder in englischer Sprache, in russischer Sprache, dann gebrauchen diese Gedichte als Stilmittel Reimen. Ja, die Endung der Verse ist entscheidend bei uns. Es ist ein bisschen anders in der hebräischen Poesie. Es gibt zum Beispiel alphabetische Psalmen. Bekannter Psalm, der alphabetisch angeordnet ist, ist der Psalm 119. Er fängt mit einem Buchstaben des hebräischen Alphabets. Natürlich wird es auf Deutsch oder auf Englisch, Russisch nicht wiedergegeben, aber das ist gut, das zu wissen. Und es gibt auch andere Formen, andere Stilmittel, die die Schrift gebraucht. Und hier ist es zum Beispiel, was man in Literatur einen Chiasmus oder einen Chiasmus nennt. Ein Chiasmus kommt von dem griechischen Alphabet auch, das ist Chi ist der Buchstabe X, ja, sieht so ein X des griechischen Alphabets, und deshalb spricht man ihn von Chiasmus. Ein Chiasmus ist ein Stilmittel bei einem Gedicht, wo die Verse in Form eines X angeordnet sind oder kreuzweise angeordnet sind oder diagonal, wo man Diagonalen erkennt. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn A und B die ersten Verse eines Gedichts sind, dann die Verse, die danach folgen in einem Chiasmus, sind B und A. Wir haben auch in der Schrift oft solche Stilmittel. Jesus, wenn er spricht, gebraucht auch solche Stilmittel. Also ich gebe euch ein Beispiel in dem Evangelium. Wenn Jesus sagt, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht gegen mich ist, der ist mit mir. Ja, es ist ein Chiasmus. Ihr erkennt auch diese Struktur, diese Diagonalen. Und so beginnt hier der Psalm mit dem Ausspruch, lobe den Herrn, meine Seele. Und dann haben wir auch viele Pronomen hier, alle. Alle sollen den Herrn loben. Und das taucht zweimal am Anfang und zweimal am Ende auf. Und auch der letzte Vers von Psalm ist auch, lobe den Herrn, meine Seele. Ihr seht diese Struktur hier. Dann haben wir auch das Wort Gerechtigkeit in den Versen 6 und 17b. Und dann das Wort Gnade in den Versen 8 und 17a. Diese Begriffe umrahmen den Vers 11, der so eine Art Symmetrieachse bildet. Ich will jetzt nicht so weiter angehen. Ich habe mich entschieden, diesen Psalm eigentlich auch in fünf also fünf Strophen in diesem Psalm zu erkennen und auch das in fünf Punkte einzuteilen. Es gibt auch fünf Themen hier in diesem Psalm. Das erste sehen wir in den Versen 1 bis 5. Das ist die Erkenntnis des Psalmists, dass er vergeben ist. Aber nicht nur er, das ist auch ein Psalm, der auch an die Gemeinde gerichtet ist. Aber hier sagt er, erkennt er, dass er vergeben ist, der Gott fürchtet, der ist vergeben, der ist geheilt, der ist erlöst und der ist auch wiederhergestellt. Und auch, wie gesagt, wenn dieser Psalm mit einer persönlichen Note beginnt, der Psalmist sagt, lobe den Herrn, meine Seele, er ermutigt sich, er spornt sich dazu auf, Gott zu loben, dann sollen wir nicht vergessen, dass Psalmen an die ganze Gemeinde gerichtet sind. Die Erfahrung, die ein Psalmist gemacht hat, gilt für die ganze Gemeinde. Die ganze Gemeinde, wir auch, sollen erkennen, wie gut Gott ist und wir sollen ihn loben. Lobe den Herrn, meine Seele. Er sagt auch nicht einfach, ich will den Herrn loben oder ich will den Herrn preisen. Er sagt, ich will, meine Seele soll den Herrn loben. Lobe den Herrn. Er befiehlt seine Seele, Gott zu loben. Das Wort für Seele auf Hebräisch, das ist das Wort Nefesh, bedeutet ursprünglich oder verweist ursprünglich auf den Rachen eines Menschen. Das bedeutet auch Atem. Ja? Rachen, warum? Weil der Mensch, also durch den Mund, durch seinen Rachen atmet. Und wer lebt, der hat einen Atem. Es ist eine Art zu sagen hier, wie lebensnotwendig es ist, Gott zu loben. Es ist genauso lebensnotwendig wie die Luft, die wir atmen, dieses Lob Gottes. Alles, was in mir ist, sagt der Psalmist, soll den Herrn loben. Alles, was in mir ist, ist auch die Übersetzung von alles, was in meinem Bauch ist. Das ist auf Hebräisch ein Begriff für die Eingeweiden, also wir erkennen das auch in unserer Sprache. Wir sagen manchmal, ich habe Bauchgefühl, ne? Oder ich habe Schmetterlinge im Bauch, ja. Der Bauch ist der Sitz der Gefühle. Hier geht es darum, Gott mit allen seinen Gefühlen zu loben. Mit allem, was in uns ist. Mit dem Verstand, aber auch mit den Emotionen, mit den Gefühlen. Mit unserem ganzen Wesen. Das Lob ist ein Ausdruck eines Menschen, der Gott von ganzer Kraft, vom ganzem Herzen, mit seiner ganzen Seele liebt. Und das sehen wir auch in den Geboten. Und Jesus sagt auch, dass ein wichtiges Gebot, das alle Gebote zusammenfasst, ist, du sollst Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Wesen lieben. Das ist dem Gesetz gehorchen. Loben, lobe den Herrn meine Seele. Und das Verb, das hier auch im Deutschen mit loben oder mit preisen, also übrigens, du hast auch gesagt, Sven, also zum Beispiel die Mutter, die gute Mutter soll gepriesen werden. Ne? Auf Hebräisch ist es geht um das Wort segnen. Ja? Man soll die gute Mutter segnen. Und hier auch steht nicht, soll den Herrn loben, sondern den Herrn segnen. Aber wie können wir Gott segnen? Ist es nicht eher Gott, der uns segnet? Für die Hebräer heißt Gott segnen, auf den Segen zu antworten, den Gott uns schenkt. Das ist eine Antwort. Wenn ich Gott segne oder wenn ich Gott preise oder lobe, ich antworte auf den Segen, der Gott mir geschenkt hat. Im Hebräischen liegt der Gedanke darin, dass man sich vor Gott verneigt, wenn man ihn preist. Man verneigt sich vor Gott und Gott hebt die Hand und sagt, du kannst jetzt aufstehen. Ich schenke dir meinen Segen. Das ist der Begriff hinter diesem Verb Bachach auf Hebräisch. Gott richtet uns auf und versichert uns seines Wohlwollens, seiner Gnade und seiner Liebe. Alles, was Gott tut, ergibt sich aus dem, wer er ist, und das ist sein Name. Wir lesen hier, alles, was in mir ist, soll seinen heiligen Namen loben. Ja? Gott ist einfach durch seinen Namen beschrieben. Alles, was er ist, kann man in seinem Namen zusammenfassen. Und wenn er sich offenbart, dann offenbart sich als der, der da ist und der da immer sein wird, der uns wirklich nah ist, der ist gegenwärtig. Und da wird auch gesagt, dass dieser Name heilig ist, der ist besonders, der ist einzigartig. Das ist das Wesen Gottes. Also seinen heiligen Namen loben, wie der Psalmist hier tut, das bedeutet, über seine Eigenschaften, über sein Wesen, über seine Tugenden, über alles, was er ist, nachsinnen und auch davor staunen. Ja? Also man lobt nicht einfach Gott so mit Worte, ohne wirklich zu überlegen, was man da sagt, sondern Gott loben, das ist eigentlich vor ihm staunen. Das ist über ihn nachdenken, was er ist, was er getan hat. Und deshalb wird auch der Psalmist dazu geführt, über die Wohltaten Gottes nachzudenken. Er sagt, ich soll seine Wohltaten nicht vergessen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn du Gott lobst, denkst du an das, was er dir Gutes getan hat. Das hebräische Wort auch für Wohltaten, das ist ein Wort, das eigentlich Lohn oder Vergeltung bedeutet. Und wir finden denselben Gedanken auch im Vers 10 wieder, wo es steht, er hat uns nicht nach unseren Verfehlungen, nach unseren Missetaten, nach unseren Sünden vergolten. Ja? In seiner Gnade schenkt Gott uns sozusagen etwas, was wir nicht verdienen. Ja, seine Wohltaten sind Dinge, es ist ein Segen, den wir nicht verdienen. Das ist alles aus Gnade. Alles, was der Herr für uns tut, das will jetzt der Psalmist in den Versen 3 bis 19 aufzählen. Und das Erste, was Gott tut, das, was an erster Stelle kommt, ist, dass er alle unsere Sünden vergibt. Vers 3, der dir alle deine Sünden vergibt. Das ist das Wichtigste, dass Gott unsere Sünden vergibt. Denn diese Vergebung garantiert, dass wir vor diesem heiligen Gott bestehen können. Wir können vor Gott nicht bestehen, wenn wir nicht seine Vergebung haben. Wenn diese Vergebung uns nicht zugesichert ist. Und es geht auch um diese Vergebung in dem Evangelium. In dem Evangelium verspricht uns Gott, dass er uns vergeben will durch Jesus Christus, weil dieser Sohn seine Liebe hat unsere Sünden getragen, dafür bezahlt, einen hohen Preis. Ohne Vergebung der Sünden, ohne die Vergebung in Jesus Christus kommst du nicht in den Himmel. Ich hoffe, es ist dir klar und ich wünsche, dass jeder hier in diesem Raum das verstehen kann. Ohne Gottes Vergebung, ohne die Vergebung, die in Jesus Christus ist, kommst du nicht in den Himmel, wirst du Gott nicht sehen. Es sind nicht durch deine Taten, durch das, was du tust, dass du Gott sehen wirst. Nein, es ist aus reiner Gnade, wenn wir seine Vergebung erlangen, wenn unsere Sünden uns vergeben worden sind. Und deshalb betont hier der Psalmist als erstes, als wichtigste, es ist der, dieser Gott, es ist der, der dir alle deine Sünden vergibt. Er heilt alle deine Gebrechen, fügt er auch hinzu. Möglicherweise denkt David hier an vielleicht Krankheit, an schwere Krankheiten, von denen er geheilt wurde, oder an einige seiner Angehörigen, die auch von diesen Krankheiten geheilt worden sind. Und er möchte sich auch dafür bei Gott bedanken. Gott ist derjenige, der dir heilt. Das sind nicht nur Ärzte, das ist nicht nur Medizin, die dich heilt, sondern das ist Gott letztendlich, der alles hinter diesen Dingen steht. Aber das Pronomen alle hier, der dir alle deine Gebrechen, der alle deine Gebrechen heilt. Es bedeutet jedoch nicht, dass ein Gläubiger davon ausgehen soll, dass er von allen seinen Krankheiten geheilt werden kann. Manchmal wird man nicht geheilt. Das ist hier vermutlich ein Bild, eine Art Metapher auch. Es entspricht nicht nur das, was tatsächlich passiert ist, eine richtige Heilung, eine körperliche, leibliche Heilung. Aber es ist auch ein Bild dafür, dass Gott durch seine Vergebung auch Körper, Seele und Geist wiederherstellen kann. Das Heil der Seele durch die Vergebung der Sünde wird in der Bibel oft durch körperliche Heilung symbolisiert. Wenn Jesus zum Beispiel Kranken heilt, er sagt, dein Glaube hat dir geholfen, dein Glaube hat dich geheilt. Und er meint nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Und das ist so, weil Krankheit eine Folge des Sündenfalls ist. Und Gott wird eines Tages das abschaffen, alle Krankheit als Leid. Er wird eine Welt erschaffen, eine neue Welt erschaffen, wo alles das verschwinden wird. Aber dafür muss diese Welt mit ihm versöhnt sein, wiederhergestellt sein. Und das geschieht durch die Vergebung. Nicht jeder kommt in diese neue Welt. Du musst dafür die Vergebung deiner Sünden erlangt haben. Die Bibel sagt auch übrigens, dass Jesus am Kreuz alle unsere Krankheiten getragen hat. Er hat alles getragen, was wirklich uns verhindert, auch Gott zu erkennen, Gott zu loben, ihm dankbar zu sein. Dann steht, der dein Leben vom Verderben erlöst. Gott erlöst uns vom Verderben. Wortwörtlich steht hier, er befreit unser Leben vom Grab. Vom Tod, vom Grab. Deshalb haben einige Übersetzungen, er erlöst dich vom Grab, von dem Tod. David erinnert sich hier an alle die Male, als Gott ihn aus der Hand Sauls und all seine Feinde befreit hat. Das sagt er zum Beispiel am Anfang von Psalm 18, den wir gelesen haben. Er hat mich aus dem Verderben erlöst. Was uns betrifft, so preisen wir Gott, denn in Jesus Christus hat er uns vom ewigen Tod errettet. Das ist auch die gute Nachricht, dass Gott uns vor dem Tod, von dem ewigen Tod errettet hat. Er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Er krönt dich, es ist auch so ein Bild, eine Stilfigur, um zu sagen, er umgibt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Er umarmt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Gnade und Barmherzigkeit. Das erste Wort Gnade ist das bekannte hebräische Wort Chesed, was eine sehr, sehr reiche Bedeutung hat. Das drückt die treue Liebe Gottes, die er für sein Volk hat im Rahmen seines Bundes. Und das zweite Wort, Barmherzigkeit, Rahamim auf Hebräisch, das drückt hier die Zärtlichkeit Gottes. Die Zärtlichkeit, die vergleichbar ist mit der Zärtlichkeit einer Mutter mit ihrem kleinen Baby. So muss man sich vorstellen, welche Begriffe wir hier haben. Gott ist zärtlich wie eine Mutter mit ihrem Baby. Vers 5b. der dein Alter mit, oder Vers 5, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Er kann ein Mensch mit Glück auch bis ins hohe Alter erfüllen, sodass dieser Mensch so eine neue Jugend findet. Er wird wieder jung. Und wir finden auch diesen Gedanken zum Beispiel im Buch des Propheten Jesaja im Kapitel 40, am Ende vom Kapitel 40, da wo da steht, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Wenn du am Ende deiner Kraft bist, vielleicht weil du nicht mehr so jung bist oder weil du so viel Leid erlitten hast, dann musst du wissen, Gott ist derjenige, der dir neue Kraft schenken kann. Er schenkt die, die keine Kraft haben, neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Adler ist für die Hebräer ein Vögel, der nie müde wird, der im Himmel fliegt. Und wenn wir einen Adler beobachten, ist es nicht so wie diese kleinen Vögel, die manchmal außer Atem sind und wieder so landen müssen. Ne? Ein Adler kann stundenlang im Himmel fliegen, der wird nie müde. Und das ist ein sehr schönes Bild hier. Dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Gott schenkt neue Kraft. Die ersten 5 Verse. Dann kommen wir zu der nächsten Strophe, wo die Gnade und die Güte Gottes zu den Vätern des Volkes, zu den Vätern des Volkes Israel auch betont wird. Es wird an diese Gnade, die Gott in der Geschichte seines Volkes gezeigt hat, auch erinnert in diesen Versen 6 bis 10. Und dieser Vers 10 beschreibt die ganze Tragweite von Gottes Erlösungswerk. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Und das Volk Gottes wurde in der Geschichte unterdrückt. Es gibt kein Volk wie das Volk Israel, was so oft unterdrückt wurde. Und heute noch ist es genauso. Und es ist zu wünschen, dass dieses Volk endlich erkennt, dass Gott einen Messias gesandt hat, in Jesus Christus, und Erlösung erlangt. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Der Kerngedanke ist hier, dass Gott das Unrecht, was seinem Volk widerfahren ist, wieder gut macht. Er macht alles wieder gut. Er macht das aus krummen Linien, wieder gerade Linien. Und sodass sich daraus am Ende der Geschichte eine wunderbare Erlösung ergibt. Ja, vielleicht, wenn ihr so ein, kennt ihr so ein Gobelin-Bild? Das vielleicht ist nicht mehr so üblich heute. Ich weiß, meine Mutter zum Beispiel, die hat Stunden verbracht, solche Gobelin-Bilder zu sticken. Wenn man nach vorne schaut, wenn es fertig ist, sieht man ein schönes Bild. Wenn man hinten guckt, man erkennt gar nichts. Ne? Das sind so Fäden und so weiter. Und was wir auch von Gott erkennen, ist manchmal so, dass die innere Seite eines solches Gobelin-Bildes. Ja? Aber wenn man das umdreht, sieht man am Ende ein richtiges Bild. Eine Landschaft oder ein Gesicht oder ein Porträt oder was man sich da vorstellen kann. Und so ist es auch mit Gott. Er macht aus Dingen, die wir nicht erkennen, die für uns vielleicht unverständlich sind, am Ende ein schönes Bild. Die Geschichte endet bei Gott immer sehr gut. Ein gutes Beispiel dafür finden wir im Leben von dem Patriarch Josef, der am Anfang seines Lebens sehr viel gelitten hat, der unterdrückt wurde. Er wurde unterdrückt von seinen eigenen Brüdern. Er wurde misshandelt und von seinen eigenen Brüdern verkauft, in die Sklaverei verkauft, weil sie neidisch auf ihn waren. Und was ist am Ende passiert? Am Ende wurde er wiederhergestellt. Gott hat ihn erhöht, weil er treu geblieben ist. Und er ist auch zum Retter eines ganzen Volkes geworden. Wir sehen, wie Gott wirkt. Es ist auch dieser Gedanke hier, der der da im Vordergrund steht, dass Gott, indem er Recht, Barmherzigkeit, also Gerechtigkeit und Recht schafft, wir sehen das auch, diese Begriffe immer wieder im Buch des Jesajas, ne? So Tzedaka ist Gerechtigkeit und Recht, Mishpat, also das zeigt sich auch in den Gesetzen, die Gott gibt, dass es am Ende auch zu einem, zu einer Rettung führt, eine Rettung für ein ganzes Volk. Gott ist nicht jemand, der in der Geschichte handelt, ohne dass wir am Ende verstehen, warum er so gehandelt hat. Auch wenn wir jetzt nicht verstehen, was Gott tun wird, wir sehen in seinem Wort, in der Bibel, wie er in der Vergangenheit gehandelt hat. Und das ist uns als Beispiel gegeben, als Zusicherung, dass das, was er tut, immer Sinn hat. Dass es nicht sinnlos ist. Dass es nicht umsonst ist. Und er offenbart seinem erwählten Volk seinen Willen, lesen wir hier in Vers 7. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel seine Taten. Er hat ihnen erklärt, er hat ihnen gezeigt, wer er ist und wie er handelt. Und das bedeutet nicht in erster Linie, dass Gott im Voraus verkündet hat, prophezeit hat, was er tun wird. Das kann das auch bedeuten. Aber was es hier sagen will, ist auch, dass er seine mächtige Hand durch wundervollen Werke offenbart hat, damit künftige Generationen davon erzählen. Damit wir darüber nachdenken und sagen, so handelt Gott. So hat er mit uns gehandelt. So hat er mit unseren Vorfahren gehandelt. Und deshalb wird er auch mit uns in der Zukunft so handeln. Ein treuer Gott ist er. Asaf, der auch viele Psalmen wie David geschrieben hat, sagt im Psalm 77, ich will gedenken an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit. Und ich sinne nach über alle deine Werke und erwäge deine großen Taten. O Gott, dein Weg ist heilig. Er meint hier, das ist wundervoll, das ist besonders, das ist einzigartig, wie du handelst. Also wir sehen dieses Staunen. Im Loben ist auch Staunen notwendig. Wir sollen vor Gott staunen, wie er handelt, wie er ist in seinem Wesen. Und dann haben wir die Verse 8 bis 10. Ich lese sie. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und wird nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und hat uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Als Gott sich Mose in 2. Mose 34 offenbart, ihr erinnert euch diese Geschichte, wo Mose sich wünscht, Gott zu sehen. Er sagt, Gott, du hast viel gesprochen, du hast dich offenbart, aber ich möchte dich sehen. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, du kannst mich nicht sehen und leben, aber du darfst mich schon in irgendeiner Weise sehen, von hinten darfst du mich sehen. Und Gott erfüllt Mose seinen Wunsch, er lässt sich erkennen. Und er geht vor Mose vorbei, dort auf dem Berg, und er offenbart sich, und da steht, er erklärt wortwörtlich die Bedeutung seines Namens. Und sagen, kann man erklären, die Bedeutung eines Namens, was heißt das? Aber wir haben auch gehört, dass der Name Gottes ist eine Beschreibung seines Wesens, dass Gott beschreibt, wie er ist. Und er ruft aus, wenn er vor Mose vorbeigeht, er sagt, er ruft seinen Namen aus und in dieser Form, der Herr, der Herr. Das ist, wenn auf Hebräisch eine Verdoppelung ist, das ist, wir müssen wirklich vorsichtig sein, wir müssen darauf achten. Das ist etwas Wichtiges, was uns auch gesagt wird. Das ist etwas, was uns auch direkt an uns direkt gerichtet ist. Der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn, von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnaden bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünden vergibt. Und das ist das, was auch hier der Psalmist auch betont. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das ist der Gott, der sich Israel, der sich Mose auf dem Berg offenbart hat. Das ist derselbe Gott. Wenn Gott sein Volk anschaut, sieht er bei seinem Volk Sünde. Aber er sieht auch die Ohnmacht dieses Volkes. Dass die Sünde nicht etwas ist, was auch seinen Zorn verdient, sondern die Sünde ist auch etwas, was bedauernswert ist. Weil da sind Menschen, die kämpfen auch dagegen und werden heruntergerissen, werden niedergedrückt von dieser Sünde. Und das heißt, die Sünde gibt Gott genug Grund, zwar zornig zu sein, aber sie weckt auch bei ihm sein Mitgefühl, sein Erbarmen. Gott erbarmt sich, wenn er sieht, dass wir so von der Sünde so beschädigt worden sind, dass die Sünde uns so beherrscht. Gott hat Erbarmen, wenn er das sieht. Gott ist zornig, er hätte Grund zu richten, aber er will auch retten. Er will uns von dieser Situation befreien, erlösen. Und diese Verse hier, vor allem der Vers 9, er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und hat uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Ja, diese Verse zeigen uns auch, dass Gottes Gerechtigkeit durch seine Barmherzigkeit übertroffen wird. Gott wird nicht immer anklagen. Seine Rolle als Richter ist nur für eine Zeit, sie ist nur vorübergehend. Während sein Charakter als Retter etwas, was beständig, was dauerhaft ist. Und für mich der beste Vers in der Bibel, im ganzen Alten Testament vor allem, der das beschreibt, ist das, was Gott in Hosea offenbart, wenn er an sein Volk denkt. Und wir haben diese wunderbaren Verse in Hosea Kapitel 11, die Verse 8 und 9. Und ihr wisst, dass ich das oft zitiert habe, weil ich finde, das zeigt uns wirklich den Charakter Gottes. Gott sagt zu seinem Volk, wie könnte ich dahin geben, Ephraim? Ephraim ist ein Bild für das Volk Israels, des Nordens. Es gibt das Volk des Nordens. Ihr kennt diese Trennung zwischen Israel im Norden und Juda. Er spricht hier zu dem Volk des Nordens. Er sagt, Ephraim, wie könnte ich dich einfach so aufgeben, dahin geben? Wie könnte ich dich vergessen? Wie könnte ich dich preisgeben, dem Gericht preisgeben? Könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zeboim? Das sind Städte der Nationen, die Gott gerichtet hat. Man könnte auch Sodom und Gomorra nennen. Nein, sagt Gott, mein Herz sträubt sich dagegen. Mein ganzes Mitleid ist erregt, mein Bauch, meine Eingeweiden, also als ob Gott Eingeweiden hätte, das ist hier ein Bild. Ja. Aber Gott ist erregt im Inneren. Er sagt, nein, ich habe andere Gedanken. Keine Gedanken des Zornes, wenn ich an dich denke, sondern Gedanken der Liebe, der Barmherzigkeit. Ich will nicht handeln nach der Glut meines Zornes. Und wir haben auch gelernt in der Männerstunde, dass Gott diese Gefühle, Gott verändert sich nicht. Er wird nicht plötzlich zornig, sondern sein Zorn ist eine normale Reaktion, wenn er die Sünde ansieht. Die ist beständig bei ihm. Gott ist beständig zornig, wenn er die Sünde sieht. Aber er dominiert diesen Zorn. Seine Barmherzigkeit ist größer. Und seine Barmherzigkeit ist auch etwas, was er immer fühlt. Es ist nicht so, dass wenn Gott zornig ist uns gegenüber, dass er vergisst seine Liebe, dass er uns nicht mehr liebt hat. Also wir denken oft so, Gott hat mich vergessen, er liebt mich nicht mehr. weil ich ein Sünder bin. Nein, es ist nicht so. Gott kann uns gleichzeitig richten, er kann gleichzeitig zornig sein, aber auch gleichzeitig uns lieben. Seine Liebe wird nicht geschmälert, wird nicht gemindert. Ich will Ephraim nicht wiederum verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Als der Heilige Israels bin ich. Ich bin in deine Mitte und will nicht mit grimmigem Zorn zu dir kommen. Dann kommen wir zu den Versen 11 bis 14. Der Herr kennt unsere Schwächen. Er kennt unsere Sünde. Er kennt unsere Schwächen. Er weiß, warum wir Sünder sind. Und wir finden hier in den Versen 11 bis 14 drei Bilder, die die Liebe Gottes gegenüber seinem Volk veranschaulichen. Gottes Liebe ist mächtig. Vers 11, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Die Liebe Gottes ist mächtig, die ist groß. Die ist unfassbar. Sie ist stark. Dann, sie ist ausschlaggebend. Da steht in Vers 12, so fern der Osten ist vom Westen, so hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Also wenn Gott sich entscheidet, in seiner Liebe etwas zu tun, ja, dann geschieht es auch. Liebe ist ausschlaggebend. Und dann ist diese Liebe sanft. Das ist das dritte Bild, das wir hier haben. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wir haben auch gesagt, dass Gott barmherzig ist, der ist zärtlich, der hat eine zarte Liebe. Die Liebe einer Mutter, aber auch hier wird auch das Beispiel eines Vaters genommen, weil es vielleicht besser zu dem Wesen Gottes passt. Dass es ihm besser entspricht. Gottes Liebe ist nicht von dieser Erde. Sie ist nicht irdisch. Sie kommt vom Himmel herab. Deshalb ist sie so hoch wie der Himmel. Sie kommt von oben. Und es ist diese Liebe und nicht unsere gute Taten, nicht menschlichen Errungenschaften, nicht das, was der Menschen tut, was auch alles in Ordnung bringt zwischen uns und Gott. Das ist diese Liebe, die Initiative von Gott, die alles wieder in Ordnung bringt und unsere Beziehung zu ihm wiederherstellt. Das ist Gottes Gnade. Gott nimmt die Initiative. Er ist der, der die Kluft zwischen uns und ihm auch überbrückt durch diese Liebe. Und das sehen wir in Jesus Christus. Jesus Christus ist die Brücke, die uns mit dem Vater verbindet. Gott hat in Jesus Christus eine Brücke zu den Menschen geschlagen, sodass wir auf diese Brücke hier zu ihm gelangen können. Gottes Gnade und Vergebung haben Ausmaße, die wir uns kaum vorstellen können, die wir kaum ermessen können. Viele von uns können sich auch nicht vorstellen, dass Gott ihre Sünden vergessen könnte. Manchmal sind wir so bedrückt, wenn wir an unsere Sünden denken, dass wir sagen, wie könnte Gott meine Sünden vergeben? Und David hat auch diese Gefühle gehabt. Er sagt zum Beispiel im Psalm 51, nachdem er erkannt hat, was er für schlimme Sachen in seinem Leben getan hat, er hat Ehebruch begangen, aber er hat auch den Mann dieser Frau, mit der er Ehebruch begangen hat, auch umgebracht. Er kennt seine Sünde. Kann Gott mir vergeben? Und er sagt, ich habe diese Sünde alle Zeit vor meinen Augen. Ich kann es nicht vergessen. Kann Gott eine solche Sünden vergeben? Ja, Gott kann. Der Psalm erinnert uns daran, dass Gott die Sünden vergeben kann. Dass er nicht nur vergibt, sondern sie auch endgültig tilgt. Er wirft sie ins äußerste Meer, haben wir auch gesungen. Ne? Ich weiß nicht, wie tief ein Ozean sein kann, vielleicht 11 Kilometer im Pazifischen Ozean. Er wirft die Sünde ganz unten, sodass an einen Ort, wo keiner mehr gelangen kann. Das haben wir auch beim Propheten Micha. In Kapitel 7 seines Buches gibt er uns ein ähnliches Bild. Er sagt, wer ist ein Gott wie du? Wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt? Und dann sagt er, ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. In die Tiefe des Meeres wirst du es vergessen. Wir haben ein Bild hier der Entfernung, der Distanz zwischen Gott und unseren Sünden. Gott schafft Distanz, schafft Entfernung zwischen ihm und unseren Sünden. Aber wir haben auch das Bild der Nähe, die uns auch mit dem Vater gegeben ist. Gott ist auch uns nah, wie ein Vater. Nachdem unsere Sünden vergeben worden ist, ist er wie ein Vater, der uns nah ist. Er zeigt seine Nähe seinen begnadigten Kindern. Gott wird hier als liebevoller Vater dargestellt. Wie gesagt, diese Zärtlichkeit ist, das sehen wir in den Versen 4 und 8, das ist das gleiche Wort. Zärtlichkeit hier verdeutlicht die Fürsorge des Herrn angesichts unserer Hilflosigkeit. Wir denken jetzt an einen Vater, der sich um seine kleinen Kinder kümmert. Diese kleinen Kinder sind unbeholfen, also sie brauchen unbedingt, sie sind auf die Hilfe, auf die Fürsorge des Vaters angewiesen, weil sie noch zu klein sind. Sie müssen natürlich unterrichtet werden, müssen Sachen lernen, aber sie müssen auch konkret geholfen werden. Und so ist Gott auch, wenn er unsere Hilflosigkeit sieht. Und als ein solcher Vater erkennt seine Kinder ganz genau, erkennt uns ganz genau. Auch wenn er große Pläne für uns hat, weiß er, wie schwach wir sind. Und er berücksichtigt auch unsere Schwächen und unsere Unreife. Wir Menschen sind endliche Wesen. Wir sind limitierte Wesen. Das entschuldigt zwar nicht unsere Sünden, aber das tröstet uns, das zu wissen angesichts der hohen Erwartung, die Gott an uns stellt. Wenn Gott etwas von uns will, wenn er etwas von uns verlangt, dann ist er auch bereit, uns auch dazu zu helfen, dass wir das Ziel erreichen, das er für uns hat. Er will uns tragen. Menschen kommen und gehen, aber Gott bleibt immer derselbe. Das ist das, was wir auch in den Versen 15 bis 18 lesen. Da wird die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens mit der Beständigkeit der Liebe und der Gerechtigkeit Gottes auch verglichen. Beide werden gegenübergestellt. Einerseits ist der Mensch mit seiner Vergänglichkeit, andererseits ist Gott mit allen seinen Qualitäten, seinen Tugenden, der bleibt für immer so. Er ist beständig durch alle Jahrhunderte. Der Bund der Beschneidung, den die Nachkommen Abrahams halten sollen, beinhaltete die Verheißung, dass der Herr sowohl ihr Gott als auch der Gott ihrer Nachkommenschaft sein würde. Und der Psalm 103 geht noch weiter als die Verheißung, die Abraham gegeben wurde. Gläubigen dürfen erwarten, dass Gott seine rettende Liebe den Kindern ihrer Kinder schenken wird. Das lesen wir hier. Aber die Gnade des Herrn, Vers 17, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Obwohl unser Leben kurz ist und fast unbedeutend erscheint, da können wir dennoch durch unsere Gottesfurcht und unseren Gehorsam zum zukünftigen Wohlergehen unserer Familie beitragen, wenn wir Gott fürchten. Das ist die Verheißung, die Gott uns gibt hat. Deshalb sollen wir nicht verzweifeln, wenn wir schwierige Kinder haben. Gott verspricht, dass er, wenn wir ihn fürchten, sich auch um unsere Kinder kümmern will. Gott bewahrt seine unerschütterliche Liebe für Tausenden von Generationen von Gläubigen. Ich weiß nicht, ob ihr gezählt habt, was tausende Generationen sind. Das sind Jahrtausende. Ja? Also da kann man sich kaum vorstellen. Das ist hier ein Bild, um zu sagen, das dauert ewig. Da ist kein Ende. Ja? Wenn wir an die Barmherzigkeit und die Treue, an die Bundestreue Gottes denken. Und diese Verse können den Eindruck hinterlassen, dass die Hoffnung der Gläubigen auch auf das jetzige, auf das diesseitige Leben begrenzt ist. Also wenn da steht, also der Mensch ist wie eine Blume, die verwelkt und sie ist irgendwann nicht mehr da. Ja, ist es das Ende? Und es ist auch so, dass viele im Volk Israel das so verstanden haben, dass wir doch keine Hoffnung auf das ewige Leben haben in der Bibel, dass es nicht gelehrt wird. So waren zum Beispiel die Sadduzäer, eine wichtige Glaubensrichtung bei den Juden. Und die kommen zu Jesus und sagen, du lehrst die Auferstehung, aber es gibt doch keine Auferstehung. Ne? Und dann stellen sie dem Herrn Jesus ein Rätsel. Ne? Also wenn das Gesetz sagt, also wenn jemand stirbt, dann soll die Frau dem Schwager heiraten und dann gibt es sehr viele. Und wenn es eine Auferstehung gibt, also ja, wer wird der Mann sein von dieser Frau? Denn die hat so viele Männer gehabt. Ja, also du siehst doch, das hält doch nicht, dieser Gedanke. Und Jesus sagt, nee, ihr habt die Schrift nicht verstanden. Ihr habt auch die Macht Gottes nicht verstanden. Jesus erklärt, dass die Tatsache, dass Gott sich als der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs bezeichnet, ein klarer Beweis dafür ist, dass sie noch leben, dass sie für ihn leben, dass sie noch da sind, dass sie existieren. Und hier, wenn wir den Vers 17 lesen, das impliziert auch, dass Gott für immer der Gott derer ist, die ihn fürchten. Die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Wie kann es möglich sein, wenn das Leben einfach so aufhört mit dem leiblichen Leben? Und wir sehen auch im Psalm 73, dass der Psalmist eine ewige Gemeinschaft mit Gott bekräftigt, dass er daran glaubte, eine Gemeinschaft, die über den Tod hinausgeht. Er sagt im Psalm 73, Vers 24, du leitest mich nach deinem Rat hier auf Erden und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Also wir sehen schon, dass im Alten Testament und in den Psalmen auch die Verheißung des ewigen Lebens den treuen Gottesfürchtigen auch gegeben ist. Und der Psalm endet mit einer weltweiten Anbetung, ein Aufruf zur weltweiten, zur universalen Anbetung. Vers 19 bis 22. Und in dieser letzten Strophen, da wird auch das Thema der Königsherrschaft Gottes wieder aufgegriffen. Ein Thema, das wir auch in den Psalmen davor sehen, Psalm 93 vor allem, 97, 99, da geht es um die Königsherrschaft Gottes, dass Gott der König ist. Das beginnt auch mit dieser Aussage, Gott herrscht, Gott ist König. Was der Psalmisten besonders auffällt, ist die Tatsache, dass der Herr über alles herrscht. Nicht nur über sein Volk, sondern auch über die gesamte Schöpfung. Und er macht auch deutlich, dass er darunter weit mehr versteht als die Welt und die Menschen, die darin leben. Weit mehr als die Lebewesen in den Tiefen der Ozeane und sogar weit mehr als das ganze Universum, von dem unser Planet nur einen winzigen Teil ausmacht. Seine Gedanken wandern auch zu den Engeln Gottes. Er stellt sich die unsichtbare Welt vor, eine andere Dimension. Und dort sieht er beeindruckende geistige Wesen, die Engel, die er starke Helden nennt. Und die leben in einer Dimension, die sich der wissenschaftlichen Beobachtung entzieht. Ja, wir haben ja keinen Beweis, wir können das nicht messen. Und trotzdem ist es eine Wahrheit, es ist tatsächlich was existiert. Der Hebräer 11, Kapitel 11 sagt, dass wir durch den Glauben Dinge sehen, die wir mit den bloßen Augen nicht wahrnehmen können. Wir glauben daran, weil wir diesem Gott glauben, der sich offenbart hat, der diese Dinge offenbart hat in seinem Wort. Und dort sind auch Geschöpfe wie wir, viel mächtige Geschöpfe, aber die tun genau das Gleiche. Sie loben Gott ewig. Und wenn wir an Jesaja denken, in Kapitel 6, da sieht er diese Engelwesen, diese Wesen, die im Himmel sind, die immer wieder ständig sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Sie hören nicht auf. Jesus greift das auch im Vaterunser auf und lehrt seine Jünger, darum zu beten, dass Gottes Wille geschehe. Und zwar genau mit dem bereitwilligen Gehorsam, den die Engel im Himmel an den Tag legen. Ja, wie im Himmel, so auf Erden. Ja, was lernen wir von diesen Engeln? Ja, wenn sie Gott loben und preisen, umso mehr ist es unsere Aufgabe, diesen Gott zu loben, zu fürchten. So groß und unzählbar dieser Lobgesang auch sein mag, ist doch jeder Einzelne in seiner ganzen Männlichkeit nicht unbedeutend. Wir sind nicht zu klein, dass wir diesen mächtigen Gott leben. Nein, das Lob eines jeden von uns zählt für Gott. Es ist wichtig. Und deshalb sagt auch und beendet auch der Psalmist diesen Psalm mit dieser Aussage: Lobe den Herrn, meine Seele. Wir sehen, dieser Psalm der ruft uns dazu auf, Gottes Gnade niemals zu vergessen. Das soll eine Konstante sein in unserem Leben. Gott vergibt unsere Schuld. Er erbarmt sich unser. Er nimmt uns an. Er lässt uns zu ihm kommen. Er heilt uns. Er erlöst uns und trägt uns mit beständiger Liebe. Und gerade weil wir schwach und vergänglich sind, begegnet er uns nicht mit harter Vergeltung, wie wir es verdient hätten, sondern mit väterlichen Erbarmen, mit väterlichen Zärtlichkeit. So ist Gott. Seine Barmherzigkeit reicht weiter als unser Versagen, als das, was wir tun könnten, was wir Falsches machen könnten. Und seine Treue bleibt von Generationen zu Generationen bestehen. Und deshalb lautet die einzige angemessene Antwort, die wir diesem Gott geben sollen: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lass uns ein dankbares Herz haben, lass uns einem König, einem mächtigen König vertrauen und ihm gehorchen, dessen Herrschaft sich über alles erstreckt und besonders über unser Leben, der er in seine Hand hält. Amen.